Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon.
Servus, grüezi und hallo hier beim Ball Hawks Podcast, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon und ich habe mir heute den Dominik eingeladen. Freut mich, dass du mit dabei bist, Dominik. Hi.
Hallo, servus. Ich freue mich auch schon auf die Folge.
Genau, wir sprechen heute über das Spiel gegen die Arizona Cardinals, was am kommenden Sonntag ansteht. Das Heimspiel, das erste von einer Folge von Spielen gegen die Cardinals, wie man vielleicht schon sagen kann. Wir treffen nämlich in 2 Wochen dann direkt wieder auf sie, dann natürlich dann dafür in Phoenix. Aber heute geht es erstmal um das Heimspiel, genau. Und bevor wir uns dem Spiel widmen, lass uns einmal kurz in die Seahawks News gucken.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, und da haben wir nehmen am Donnerstagabend auf, bisher nur den Injury Report vom Mittwoch vorliegen. Da stehen noch ziemlich viele Spieler drauf. Das ist aber ja in so einer Woche relativ üblich, dass mittwochs noch einige auch nicht trainieren, die vielleicht Veteranen sind und deswegen ein bisschen geschont werden unter der Woche. Es ist aber definitiv so, dass die beiden angeschlagenen Tight Ends Noah Fant, der eine Knöchelverletzung hat, und Brady Russell, der eine Leistenverletzung hat, und die auch beide gegen die 49ers ausgefallen sind, nicht mittrainiert haben. Gegen die 49ers verletzten sich zudem beide Returner, sowohl Laviska Shenault mit einer Rückenverletzung und Dee Williams am Knöchel. Und beide konnten jetzt auch am Mittwoch nicht mittrainieren. Da wird also die Frage sein, wer da für uns dann returnen wird am Wochenende. Das wird sich aber erst dann Richtung Wochenende entscheiden, ob die beiden spielen können oder ob wir da vielleicht noch jemanden aus der Practice Squad hochholen. Dann hat Leonard Williams das Training wegen einer Fußverletzung ausgesetzt und wie eben schon angekündigt, Jaron Reed, Tyler Lockett, Laken Tomlinson und Jonathan Hankins haben allesamt aus nicht Verletzungsgründen, sondern persönlichen Gründen oder eben einfach Trainingspause auch aufs Training verzichtet. Der Rest des Teams, inklusive Safety Rayshon Jenkins und auch Tackle Abe Lucas, konnten voll mit trainieren. Das sind also gute Nachrichten. Rayshon Jenkins befindet sich noch auf der Injured Reserve. Dann haben wir auch noch ein paar Roster-Updates für euch, die zwischen dem 49ers-Game und der letzten Preview passiert sind, dann teilweise eben auch für den Spieltagskader, ist Wide Receiver Cody White reingesigned worden. Tyler Mabry, der Tight End, wurde auch in den regulären Kader geholt, dann aber nach dem Spiel wieder entlassen und ist mittlerweile wieder zurück im Practice Squad. Es haben auch einige Free Agent Center, unter anderem der ehemalige Rams-Spieler Brian Allen, in Seattle trainiert unter der Woche. Bisher wurde aber keiner von ihnen gesigned. Das ist wahrscheinlich eine Reaktion auf das Karriereende von Connor Williams. Ja, die Entlassung von Tight End Tyler Mabry deutet auch darauf hin, dass entweder Safety Rayshon Jenkins, der jetzt wieder angefangen hat zu trainieren, oder vielleicht auch Cornerback Artie Burns von der Injured Reserve zurückkommen könnten. Das werden wir auch erst dann aufs Spiel hin erfahren. Und laut Mike McDonald ist es gerade noch unklar, wann Uchenna Nwosu wieder spielen kann. Eine Rückkehr diese Woche ist jedenfalls ausgeschlossen. Defensive Tackle Brandon Peely, da haben wir letzte Preview auch schon mal drüber gesprochen. Den hatten wir von den Waivers gesigned. Der wurde dann wieder gecuttet und dann auf den Practice Squad re-signed. Also sehr viel Roster Veränderungen bei den Seahawks aktuell. Da fällt auch Outside Linebacker Jamie Sheriff drunter, der zwischendurch auf dem Practice Squad wieder war und dann auf die IR gesetzt wurde. Sein freier Platz wurde jetzt mit Quarterback John Rhys Plumlee besetzt. Ich finde das wirklich auffällig, dass wir im Vergleich zu den vergangenen Saisons sehr, sehr, sehr viel mehr Bewegungen zwischen Practice Squad, Kader und auch Entlassungen sehen. Also sind die Seahawks viel aktiver geworden. Es ist sicherlich spannend, weiter zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Kann natürlich auch mit der Verletzungssituation im Kader zu tun haben. Aber vielleicht auch einfach wirklich ein neuer Akzent durch neues Coaching. Und dann würde ich sagen, lasst uns rüberhüpfen ins Thema der Woche, die Vorschau auf das Spiel in Woche 12 gegen die Cardinals.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Da kann ich mich erstmal selbst rüffeln, weil ich noch nicht angefangen habe, die Preview für die Homepage zu schreiben. Aber ich kann euch versprechen, sie kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Wir nehmen jetzt Donnerstagabend auf. Ich denke, dass ich sie im Laufe des Freitags veröffentlichen werde. Dann könnt ihr sowohl Podcast hören als auch schriftlich was gegenüber die Cardinals lesen. Ja, und dann kommen wir zum State of the Gegner. Und Don, ich würde sagen, leg mal los, erzähl uns mal, was die Cardinals bisher so gerissen haben.
Ja, also was vielleicht allen gleich mal so präsent im Kopf ist, die Cardinals momentan Platz 1 in der NFC West. Vor eben Teams wie den Seahawks oder auch den 49ers, doch sicherlich überraschend. Wenn man sich so zu Beginn die Predictions angeschaut hat, haben wahrscheinlich wenige Leute wirklich damit gerechnet, dass die Cardinals ganz vorne um die Division mitspielen. Es hat auch am Anfang gar nicht so gut ausgesehen. Also da hat man in den ersten 4 Spielen lediglich ein Spiel gewinnen können in Arizona. Man muss aber auch dazu sagen, die Niederlagen sind gerade im Nachhinein betrachtet sehr, sehr relativ zu bewerten, weil die Niederlagen waren einerseits gegen die Bills, gegen die Lions und gegen die Commanders. 3 Teams, wo man jetzt einfach weiß, dass die ganz vorne mitspielen in der NFL. Sicherlich auch das eine oder andere Wörtchen, um den Super Bowl mitzureden haben. Also das sind durchaus Spiele, die man verlieren kann. Und das ist auch keine Schande seitdem, aber von den nächsten 6 Spielen 5 Siege und 4 davon waren zuletzt in Folge. Also man merkt, das Team spielt sich immer mehr ein. Und wenn man eben nicht gerade gegen Contender, also wirklich Super Bowl Contender spielt, dann gewinnen die Cardinals diese Spiele auch.
Ja, auf jeden Fall interessant und sicherlich eine Entwicklung, mit der kaum jemand gerechnet hatte. Sie haben ja vor allem auch die Divisionsrivalen geschlagen. Das war ja in den letzten vergangenen Jahren immer auch so ein Problem der Cardinals, dass sie halt die Spiele innerhalb der Division nicht für sich entscheiden konnten. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend zu beobachten, muss ich echt sagen.
Ja, vor allem beachtlich, doch wenn man jetzt denkt, die Cardinals stehen zur Mitte der Saison jetzt da und haben eigentlich alles selbst in der Hand. Also ja, das kann man natürlich immer so leicht sagen, alles selbst in der Hand, aber es ist halt wirklich so. Also wenn man da die richtigen Spiele gewinnt, dann ist es gar nicht mal so schwer, die Division zu gewinnen oder halt auch in die Playoffs zu kommen.
Ja, und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es natürlich für uns ein besonders wichtiges Spiel ist, gerade das Heimspiel gegen die Cardinals siegreich zu gestalten, weil der direkte Vergleich dann innerhalb der NFC West natürlich immer einer der ersten Tiebreaker ist. Und gerade in der Division, die ja bisher extrem knapp zu sich geht sozusagen, wo wahrscheinlich nachher eben 1 oder 2 Siege Unterschied dazu ausreichen, in die Playoffs zu kommen oder nicht, ist es eben besonders wichtig, die direkten Duelle zu gewinnen.
Ja, man merkt ja auch den Unterschied. Also nach der Rams-Niederlage, da waren ja die Chancen für die Seahawks wirklich noch eher bescheiden, dass man in die Playoffs kommen kann. Und jetzt mit diesem einen Sieg gegen die 49ers, mit dem man vielleicht nicht so wirklich gerechnet hat, also wir erinnern uns an die letzte Preview, der hat schon viel verändert, dieser Sieg. Und ähnlich verhält sich sie auch. Also eine Niederlage kann ich weit nach hinten werfen, einen Sieg aber ganz, ganz weit nach vorne.
Ja, ist verrückt in der Phase der Saison, aber natürlich auch vor allem dann den Gegnern entsprechend. Wenn man jetzt gerade drauf guckt, haben die Seahawks es komplett selbst in der Hand. Wenn sie alle Spiele gewinnen, sind sie sicher in den Playoffs. Wenn allerdings das Spiel verloren geht, dann wird die Playoff-Probability auch ganz stark wieder absinken. Nach dem Rams-Spiel waren wir bei 38% Playoff-Chance. Jetzt sind wir gerade bei, ich meine, es wären knapp unter 60% gewesen. Mit einer Niederlage, dann rutscht es wahrscheinlich wieder in den Bereich rund um 25-30%. Also viel hin und her in einer ganz entscheidenden Phase der Saison.
Yes.
Okay, dann können wir vielleicht noch gucken auf die Early Lines, Buchmacher. Da sind die Cardinals 1 Punkt Favorit. Also tatsächlich, wenn man den Heimvorteil mal noch mit einberechnet, ein Stückchen sehen die Buchmacher die Cardinals vorne. Und das Over-Under liegt bei 47,5. Cardinals auch mit einer recht starken Offense, die ganz verlässlich gepunktet hat. Ähnlich auch die Seahawks eher immer im Höherpunktenbereich. Das schlägt sich natürlich auch da nieder. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns mal auf die Matchups gucken. Wenn du magst, fang du mal mit der Seahawks Offense gegen die Cardinals Defense an, dann widme ich mich gleich mal der Seahawks Defense gegen die Cardinals Offense.
Ja, sehr gerne. Also ich muss gleich mal beginnen. Ich habe jetzt Vorfeld zur Vorbereitung für diesen Podcast auch das ein oder andere Video noch von Experten angesehen. Da fand ich einen Satz so beeindruckend, der, glaube ich, die Cardinals gut widerspiegelt, so sinngemäß. Die Cardinals haben vermutlich einen der schlechtesten Roster oder einer der untalentiertesten Roster, besser gesagt, in der Defense für die NFL hinweg gesehen, spielt aber wirklich ganz vorne mit, was wirklich das Teamplay angeht. Also das ist eine Mannschaft, die also gerade in der Defense einfach die Spiele als Team gewinnt, nicht durch Individualspieler. Also es gibt ja auch genug Beispiele, wo man sieht, Individualspieler gewinnen dir kein Spiel. Denken wir an die Jets, wie deren Defense aussieht und wie die in letzter Zeit performen. Die Cardinals haben es geschafft, wirklich eine Einheit zu sein. Also Jonathan Gannon, der Head Coach, jetzt glaube ich in seinem zweiten Jahr, hat auch wirklich eine gute Mannschaft einfach geformt. Und wenn man sich das ansieht, die Cardinals haben zuletzt einfach 2 Spiele in Folge ohne gegnerischen Touchdown gehabt. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Das ist jetzt auch kein Zufallsprodukt oder so. Und egal, gegen welches Team du in der NFL spielst, wenn du es schaffst, keinen Touchdown zuzulassen, 2-mal hintereinander, dann spricht das schon wirklich für dein Team. Aber ja, wenn man sich den Kader ansieht, der ist gerade in der Defense eben jetzt nicht mit großen Namen geschmückt. Elche Collier, lustig. Also Seahawks-Fans erinnern sich vielleicht an diesen...
Hat auch letztens seinen ersten Sack beigesteuert, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, der in Red Zone wurde, glaube ich, gezeigt und gleich die ganze Gruppe habt sie gesehen. Elche Collier, ja. ja, man muss ehrlich sagen, er spielt jetzt keine wirklich gute Saison. Also für mich ist es auch nicht, der vor kurzem seinen ersten Sack. Das ist natürlich für einen Defensive End, egal ob in einer 3-4 oder 4-3 Defense, jetzt nicht der Anspruch. Aber er ist momentan aufgrund von Verletzungen und dem Kader an sich einfach auch Starter. Im Großen und Ganzen hat der Pass Rush von den Cardinals wirklich relativ wenig Produktion, wächst aber definitiv über sich hinaus. Also das ist eben das, was so zu beobachten ist. Und ich finde, solche Defenses sind besonders schwierig, also vor allem sich auf sowas einzustellen. Wenn man einfach als Einheit funktioniert, ein Saban Collins spielt eine ganz gute Saison, so ein Dante Stills, der mir vorher wirklich wenig gesagt hat, hat auch 3,5, 6, 3 Tackles verloren. Also da ist schon die eine oder andere Person dabei, die gut spielt. Gibt jetzt aber niemanden, der überragend ist, wo ich sage, der sticht jetzt heraus, gerade im Pass Rush. Also wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, sag mir einen Spieler im Pass Rush der Cardinals, ich weiß nicht, wie viele dir da auf Anhieb eingefallen wären.
Keiner. Ich kann dir sagen, keiner. Ich wäre nicht mal auf LJ Collier gekommen.
Ja, das hätte ich auch nicht mehr gewusst, muss ich ehrlich sagen. Ja, also Saban Collins ist mir so noch so im Hinterkopf, da war ich mir aber selber nicht mehr sicher, ob der überhaupt Edge Rusher ist oder ob der jetzt eigentlich Linebacker spielt. Der wurde ja so als Hybrid damals gedraftet, was ich mich, ich glaube, First Round Pick war, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, im Endeffekt, wenn man holt das meiste aus den Spielern raus in Arizona. Also das ist definitiv beeindruckend.
Genau. Ja, also wenn ich so auf die Defense gucke, dann fällt mir halt die Secondary auf. Da sind Namen, die ich kenne, die mir jetzt auch die Saison mal untergekommen sind, die man vielleicht noch am ehesten in diese Kategorie von, ja, nee, Starspieler ist jetzt vielleicht auch zu weit gegriffen.
Ja, aber ein Buda Baker halt. Ein Buda Baker, ja, würde ich schon sagen, genau. Dass das ein Starspieler. Ich meine, der hat als Safety 100 Tackles diese Saison. Das 7. Platz in der NFL. Klar, Tackles sagen nicht alles aus, aber es zeigt einfach, wie sehr der ins Spiel involviert ist als Safety. Hat ja, auch 7 Tackles for loss und ja.
Ja. Auch Starling Thomas ist mir 2-3 Mal aufgefallen, spielt eine ganz gute Saison als Cornerback. Ist auch wirklich gut bewertet in seinen Coverage Snaps. Genau, ja. Also hat kleines Passer-Rating zugelassen.
Wahrscheinlich auch dann wenig Schwachstellen. Also die Bs sind definitiv die Stärke, wenn man sie jetzt rein auch vor allem individuell betrachtet. Aber es gibt halt nicht diese eine Schwachstelle. Der ganze Kader ist jetzt nicht so dicht, wie man vielleicht denken würde, wenn man über den Platz 1 in der NFC West spricht. Gerade mit den Defenses, die man auch in der Division hat. Aber was ich auch interessant fand, ich habe gesehen, 14 Spieler der Arizona Cardinals waren zumindest an einem Sack beteiligt dieses Jahr. Wenn man das vergleicht mit den Seahawks, das sind 8 Spieler gewesen, die mindestens halt 0,56 in der Statistik haben. Und das zeigt vielleicht auch ein bisschen mehr, was für eine Teamleistung das Ganze ist und dass es jetzt nicht ein Gamescript ist, der auf einen Spieler besonders abgestimmt ist. Also ich kann jetzt hier den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht sagen, schaut auf den Spieler, der wird ganz gefährlich, es wird einfach das Team sein. Und ja, das macht es nicht unbedingt leichter.
Ja. Gerade in der Defense eben. Ich glaube, in der Offense werden wir natürlich gleich noch zukommen, das sieht das ein bisschen anders aus, aber gerade die Defense scheint mir auch eine Unit ganz klassisch zu sein und sieht schon wirklich gut aus, ja, auf jeden Fall.
Wird auch interessant sein, ich habe schon ein paar Mal dieses Jahr gesagt, die Seahawks O-Line ist prinzipiell eine die natürlich zu den Schwächeren gehört hat, aber dann doch davon profitieren konnte, einfach logischerweise, wenn der Gegner schwächer ist im Pass Rush. Es wird interessant zu sehen sein, wie jetzt die doch verbesserte O-Line, ich glaube, da sind wir uns einig, dass die wahrscheinlich das ganze Jahr noch nicht so gut ausgesehen hat wie gegen die 49ers, dass die auch mal ein bisschen wieder einen leichteren Gegner bekommt und ob man den dominieren kann, zumindest zeitweise, ein Abe Lucas, ein Charles Cross, das wird interessant zu sehen sein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und auch ein Olo Oliver Team, der ja, muss ich sagen, wirklich überraschend gut gespielt hat, bin ich ganz ehrlich. Also, wer Kritik übt, der muss auch loben können im Endeffekt. Das habe ich auch bei mir in die Recap reingeschrieben und ich habe nicht gedacht, dass er so gut spielen wird als Center. Da bin ich doch positiv überrascht.
Ja, glaube ich, ehrlicherweise keiner mit gerechnet. Er hatte ja die 1, 2, 3 Versuche auch in der vergangenen Saison und da sah es noch nicht so stabil aus. Gut, natürlich war Oliver Team ja auch nie geholt worden als direkter Starter, sondern als Project, sage ich mal. Ja, aber auf jeden Fall sah super aus. Ich hoffe, dass er das so bestätigen kann jetzt am Sonntag.
Ja, und Abe Lucas, also da ist natürlich auch, also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das ist krass. Also ich hab eben bei Twitter nochmal den ersten Snap gesehen, den Abe Lucas seit seiner Knieverletzung vor ja mittlerweile fast anderthalb Jahren gespielt hat. Und er hat einfach den Defensive End komplett rasiert. War ein Run-Play und der schiebt den da durch die Gegend, als wäre er keine Ahnung was. Und das ist einfach so krass.
Das ist wirklich, ich glaube, ich hätte mir gewünscht im Vorhinein, dass es gleich so eindeutig wäre, dass er einfach so ein Upgrade ist. Und es ist im Endeffekt mehr, als was ich zumindest erhofft habe. Ja. Also gewünscht vielleicht, aber erhofft. So viel habe ich nicht damit gerechnet. Aber man muss natürlich dazu sagen, die Interior O-Line ist weiterhin, ja, okay. Also bestenfalls okay letztes Spiel gewesen. Vor allem, ich habe so ein Snap gesehen, das war ganz lustig, weil das war Abe Lucas, wie er da irgendeinen Defensive End pancaked. Und also der dann, die beiden dann zusammen am Boden da liegen. Und daneben sehe ich irgendwie Bradford, der versucht, irgendwie ins Second Level zu kommen, also zu den Linebackern. Und so kläglich mit seiner Athletik daran scheitert, auch nur irgendwie einen Block zu setzen. Ich will nicht immer nur da Kritik üben, aber ich muss sagen, das ist etwas, was dich einfach im Run-Game das ganze Jahr noch leider limitieren wird. Egal wie gut die Tackles sind. Aber man sieht den Fortschritt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist dann jetzt, wenn jetzt Oliver Timi sich als Treffer herausstellt und funktioniert und Lucas fit bleibt, dann redest du halt nicht mehr über 3,5 Positionen, die du eigentlich gern austauschen würdest, sondern 3,5 Positionen, die funktionieren und nur noch 1,5, die du austauschen möchtest. Dann bist du in einem Bereich, in dem du vielleicht auch über Team was abfangen kannst. Natürlich hast du immer wieder diese 1-gegen-1 Duelle dann auch im Pass Rush, die du nicht verhindert kriegst und wo dir natürlich auch ein schlechter Guard letztendlich das Play kaputt machen kann. Aber dann sieht's eben nicht mehr gleich ganz so katastrophal aus.
Ja, sicherlich. Vor allem Guard kann man immer besser kompensieren als End, also als Tackle im Pass Rush.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Eine Sache, die mir noch zur Cardinals Defense aufgefallen ist, bin ich nur ganz zufällig drüber gestolpert. Die Defense lässt die im Schnitt längsten Drives, also rein von der Dauer her zu, 3 Minuten 24 sind das. Und wenn man das vergleicht, das ist dann schon eine Minute länger circa als das beste Team. Das ist ein Riesenunterschied. Also ob meine Defense halt 3,5 Minuten am Feld circa ist oder unter 2,5 Minuten, macht einen Riesenunterschied. Und da müssen die Seahawks sicherlich aufpassen, dass sie, also was heißt aufpassen, aber wirklich schauen, dass sie diese Chance nutzen und das exposen im Endeffekt, dass sie das ausnützen und da ein gutes Run-Game, schönes Kurzpassspiel etablieren, dass man diese Schwäche einfach ausnützen kann.
Mir erscheint es so, dass es auch wahrscheinlich allgemein das Rezept ist, was gut funktionieren kann. Ne? Wir haben eben jetzt über Secondary und die D-Line vor allem gesprochen oder Pass-Rush vor allem gesprochen. Das liegt natürlich auch daran, dass auf den Linebackern jetzt keiner rumläuft, bei dem ich ja sagen würde, von dem habe ich riesen Angst. Das heißt, da werden natürlich auch kurze Routen frei werden. Vielleicht gerade für so Leute wie Jackson Smith und Jigba, die uns eben konstant Yardage geben können. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Vor allem, ich habe, man muss sagen, PFF spricht jetzt nicht immer die Wahrheit, aber es ist gerade für so Stats, wo man sich nicht ganz sicher ist, in welche Tendenz gehen Spieler, O-Line, sei es auch vielleicht mal Pass-Coverage und solche Sachen. Und Kaiser White ist ja, habe ich mitbekommen, haben viele Leute gesagt, ja, der ist ein solider Tackler, also das ist, der ist wichtig, weil eben die D-Line ist nicht so super stark und der gute Linebacker, der dahinter abräumt. Anscheinend in der Pass-Coverage dürfte dieses Jahr wirklich schlecht sein. Also das bestätigt genau das, was du sagst. Guter Mittellinebacker, der gut tacklen kann, aber in der Pass-Coverage dann doch eher verloren ist, also rein von den PFF-Grades wirklich ganz weit unten dann zu finden ist.
Ja. Was haben wir zu unserer Offense noch zu sagen? Auf wen baust du da am ehesten jetzt gegen die Cardinals?
Ich hoffe, dass es endlich mal wieder so ein richtiges Kenneth Walker-Spiel werden kann. Also so ein richtiges, okay, wir geben dem den Ball und der zeigt einfach, was er drauf hat. Weil das ist einer, der ist individuell besser als viele Defense-Spieler in der NFL überhaupt, aber gerade in so einem Team, Kenneth Walker ist kein Spieler, den du als Defense-Spieler 1:1 haben möchtest. Und wenn das jetzt nicht gerade am Buddha Baker ist, denke ich, dass er da wirklich immer gute Matchups haben könnte in der Cardinals-Defense. Das wäre sowas, was ich mir wünschen würde von Ryan Grubb, dass er da, dass wir da mehr aufs Run-Game setzen können. Und wie du sagst, weiter checks es mit Njigba. Also ich freue mich so, dass er jetzt die letzten Spiele das konstant zeigen konnte, dass das nicht ein so ein Spiel war ohne DK, bei dem er halt gut performt. Also noch letztes Match wirklich wichtig war für diesen Sieg. Kurzpassspiel, kurze Läufe mit Walker. Und ich glaube, dann hat man schon ein gutes Rezept gegen die Cardinals.
Sorry, habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Musst du noch was
sagen? Alles gut, sag ruhig deinen Gedanken.
Ja, also was mir jetzt noch in Sinn kam, ist, dass natürlich ein Buddha Baker, der 100 Tackles hat, auch heißt, dass das Linebacker-Level im Tackling vielleicht nicht so stark ist und dass du vermutlich in der Konsequenz auch eher diese 3-4-5-Yard-Läufe hinbekommst, wo dann der Safety steht und im Zweifel diesen Safety-Tackle macht eben. Das heißt, genau das wahrscheinlich nachher das ist, was dabei rauskommen wird. Und 1-gegen-1-Duelle dann durchaus auch von Ken Walker entschieden werden können oder durch einen Juke oder ähnliches nochmal verändert werden können und dann eben auch mal 20, 30 oder 40 Yards dabei rumkommen.
Ja, sicherlich. Also sehe ich ähnlich.
Okay. Haben wir noch was zum Matchup der Seahawks Offense gegen die Cardinals Defense?
Habe ich irgendwen vergessen aus deiner Sicht? Gibt es irgendeinen Offenspieler, den du noch siehst?
Nö. Ich glaube eigentlich nicht. Ja, klar, ich meine, wir haben natürlich Gina noch, aber haben wir, glaube ich, wirklich, wirklich genug in den letzten Folgen drüber gesprochen. Ich würde sagen, das Thema lassen wir mal beiseite und gucken uns an, wie er so performt.
Genau.
Hervorragend. Dann widmen wir uns der anderen Seite des Balles. Und da kannst du mal mit Kyler Murray natürlich starten, der Quarterback der Cardinals ist, bisher eine sehr solide Saison spielt, Touchdowns wirft, auch konstant und vor allem auch kaum Interceptions wirft. Auch bei den langen Bällen sehr stark ist, immer als Scrambler eine Waffe ist, was uns auch noch wehtun könnte. Also insgesamt würde ich sagen, die Cardinals Offense ist sicherlich eher das Prunkstück dieser Mannschaft, auch mit den stärkeren individuellen Spielern gesegnet. Und wenn man dann daraus noch jemanden herausheben muss, dann wollte, dann ist das sicherlich Kyler Murray. Ansonsten läuft da auf Running Back James Conner rum, der eine sehr gute Saison spielt. Bei den Receivern ist es natürlich Marvin Harrison Jr., der Rookie-Receiver, den sie dieses Jahr ganz am Anfang der ersten Runde gedraftet haben. Dahinter ist es ein bisschen weniger. Dann kommt Trey McBride noch als Tight End dazu, der auch einiges an Bällen fängt und Constant Yardage erzielt. Und ansonsten ist es dann halt eben auch noch eine Line, die sehr gut funktioniert. Also sowohl die beiden Tackles als auch Center Froholt sind mir da ganz gut aufgefallen, haben bisher eine gute Saison gespielt. Jonah Williams, der Right Tackle, ist allerdings verletzt aktuell. Da ist noch die Frage, ob er für das Spiel wieder fit wird. Für uns wird das sicherlich ein toughes Matchup, weil die Cardinals eben auch da in der Struktur gut sind und es geschafft haben, in den letzten Spielen auch da durchaus zu dominieren, offensiv. Und das wird eben sehr schwer, das einzufangen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das enden wird. Ich habe den Eindruck, dass Marvin Harrison eine gute Rookie-Saison spielt, eine wirklich gute Rookie-Saison spielt. Wir sind gerade eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber gestolpert, Was ist deine Meinung dazu?
Ja, also wir haben uns ja die Diskussion ein bisschen aufgehoben, so viel kann man vielleicht vorwegnehmen. Ja, also ich gehe mit, ich sage, Marvin Harrison hat eine gute Rookie-Saison, ich würde sie einfach als vielleicht nicht, also es ist für mich von als Außenstehender, ich bin kein Cardinals-Fan, aber für mich als Außenstehender hat er vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die man an ihn hat. Klar, Rookies an ihrer Rookie-Saison oder an der ersten Hälfte der Rookie-Saison zu bemessen, ist natürlich schwierig, aber im Endeffekt, er wurde vielleicht als höher gehypt, als es gut war, auch für ihn. Es sind natürlich dann auch die Erwartungshaltungen, die einfach hoch sind. Wenn da sein Receiver ist, den man in der Mitte der ersten Runde pickt, Ende der ersten Runde, dann wird keiner irgendwas sagen. So bin ich ein bisschen, okay, er ist vielleicht nicht ganz so konstant, rein vom Output her, wie ich es mir erwarten würde. Also du hast schon gesagt, du deinem Fantasy-Team hat er gut geholfen, haben gute Dienste bisher erwiesen.
Definitiv, definitiv. Also es waren natürlich ein, zwei Spiele dabei, wo es wenige Targets waren, dementsprechend auch wenig Production. Das liegt sicherlich auch daran, dass er noch nicht die Konstanz hat, die man sich von so einem hohen Pick wünschen würde, vollkommen klar. Aber er ist der highest gerankte Rookie aus dieser Klasse, bei PFF jetzt, muss man dazu sagen. Er hat 500 Yards über die Luft schon gefangen in jetzt 11 Spielen. Die Cardinals hatten ihre Bye-Week schon, also 10 Spiele. Das sind im Schnitt 50 Yards pro Spiel. Das ist eigentlich ein guter Wert. Wenn man das hochrechnet, landet er bei 800, 900 Yards diese Saison. Also für eine Rookie-Saison wirklich vollkommen okay. Ich glaube, dass die Cardinals sehr zufrieden mit ihrem Pick sind, dass er auch auf jeden Fall noch stärker werden kann und dann hast du da genau richtig zugelangt. Ich meine, guck, lasst uns die Picks der letzten Jahre in der First Round angucken, auch in dem Segment ganz oben, dann sind da auch eben immer wieder Griffe ins Klo dabei. Marvin Harrison Jr., für mich bisher keiner von denen.
Nein, also Griffe ins Klo ist ja keiner. Also ich sage, er wird sicherlich seinen Weg machen. Also ich glaube auch, dass er noch stärker werden wird. Hat natürlich auch was damit zu tun, wie sehr man ihn verwendet. Also verkauft wurde er, also was heißt verkauft, aber so Experten haben ihn ja immer angepriesen als einen Spieler, auf den man einfach alle möglichen Bälle werfen kann und der kommt irgendwie mit dem Catch dann noch raus und was weiß ich was. Das sehe ich einfach von den Cardinals im Moment noch nicht ganz so sehr, weil sie ihn jetzt rein was Targets angeht noch nicht so sehr füttern, wie ich es persönlich erwartet hatte. Weil zum Beispiel ein Trey McBride, der hat 49 Catches im Moment, ein Marvin Harrison 33, aber das hängt natürlich auch wieder zusammen. Ein Marvin Harrison öffnet natürlich das Feld ganz anders. Also ich bin auch der Überzeugung, dass es der richtige Pick war. Also ich glaube nicht, dass es falsch war, einen Receiver vor allem zu draften. Es gibt jetzt auch keinen Receiver, der wirklich viel besser aussieht im Moment. Ich habe das auch gemeint, er ist momentan der bestgeratete Rookie-Receiver. Also ich denke auch, dass der Receiver-Pick der richtige war. Allein schon deswegen, weil die Offense ohne so einen Star auch ganz andere Aufmerksamkeit von der Defense bekommen würde. Und ein Trey McBride sicherlich nicht die Yards erzielen könnte, die er bisher erzielt hat, ohne ihn. Aber trotzdem, ich bin dann überrascht immer wieder, wenn es dann halt Matches gibt, wenn es Matches gibt mit 21 Yards und mit 34. Ich sage nicht, dass das für einen Rookie nicht in Ordnung ist, dass es passiert. Ich persönlich war ein Riesenfan einfach von ihm im College. Also es ist auch so, dass ich sehr, sehr traurig, kann man jetzt nicht sagen, aber doch ein bisschen schlecht gelaunt, weil es die Cardinals ihn gedraftet haben. Weil so einen willst du nicht für mehrere Jahre in der Division haben. Und er macht mir aber durchaus Angst, muss ich dazu sagen. Also es ist eben so ein Spieler, der kann halt auch. Der hat auch über 100 Yards schon zweimal dieses Jahr gehabt. Der hat schon Matches gehabt, wo er mehr als nur einen Touchdown hatte. Es kann halt in beide Richtungen gehen. Bei ihm hängt aber sicherlich auch viel vom Gamescript und von Kyler Murray ab.
Ja, und da ist es natürlich so, dass die Cardinals wahrscheinlich oder in diesem gesamten Prozess von ich integriere einen Rookie neu in mein Team, die Cardinals da vielleicht einfach auch noch ein bisschen Zeit brauchen, ne? Also jetzt bin ich gerade Kyler Murray. stand etwas auf dem Schlauch. Kyler Murray da natürlich noch Vertrauen aufbauen muss und deswegen vielleicht einfach auch noch nicht so viele Targets da in der Ecke landen. Aber klar, er öffnet das Feld eben, er ist immer für den Catch gut und für mich sieht das eben sehr, sehr gut aus alles.
Eben das Gegenteil vielleicht von dem, was wir in der Defense gesagt haben. Das ist halt einfach jemand, der macht vielleicht nicht dauerhaft alles, aber das ist halt ein Starspieler und mit Riesenpotenzial und richtig guten Attributen. Und bei Trey McBride, muss man dazu sagen, hat es ja auch gedauert. Also den hat man ja auch sehr früh gedraftet. Ja. Und der ist jetzt auch nicht ab Sekunde 1 der Superstar gewesen. Aber jetzt über 550 Receiving Yards schon. Lustigerweise kein Touchdown, das hat mich sehr gewundert. Also hätte ich jetzt gedacht, dass da gerade bei so einem Tight End erwartet man ja doch den ein oder anderen Touchdown.
Weil einfach aber, natürlich als Red Zone Target wunderbar geeignet, klar.
Doch. Genau, also dieser einfach sein Körper, wenn er den richtig platziert, müsste man meinen. Seahawks-Fans erinnern sich vielleicht noch an einen an Jimmy Graham, der da
genau, das hatte ich gerade im Kopf.
Ja, genau. Er macht es im Moment nicht, ist aber auch völlig in Ordnung, wenn das jemand anderes macht. Also ja, muss ja nicht sein.
Ja, genau. Und ansonsten habe ich eben die Offense relativ hoch und sehe die als größeres Problem für die Seahawks als die Defense der Cardinals, weil da eben auch diese Individualqualitäten noch besser durchkommen, eben auch durch alle Mannschaftsteile in der Offense. James Conner eben auch wirklich ein guter Running Back, die Line mit guten Individualspielern ausgestattet. Und das könnte uns da nochmal anders Probleme bereiten. Trifft sich natürlich gut, dass die Seahawks Defense dazu sich entschieden hat, in der Saison anzukommen und jetzt auch gegen die 49ers wieder ein gutes Spiel abgeliefert hat. Also die 49ers so zu bändigen offensiv, das ist schon aller Ehren wert. Da hat man die richtigen Schlüsse gezogen aus der Niederlage die 3-4 Wochen davor. Von daher hoffe ich natürlich, dass sich das jetzt nach dem Rams-Spiel, nach dem 49ers-Spiel auch gegen die Cardinals so fortsetzt. Und da wird es eben aus meiner Sicht vor allem darauf ankommen, ob man James Conner Contain geben kann und ihn da auch bei den ersten Tackle-Versuchen runterbringt. Der ist nach Contact sehr stark. Und eben dann das Duell Marvin Harrison Jr. gegen Devin Witherspoon, die nicht dieselbe Draftklasse sind, aber zumindest sehr ähnlich jung sind und sich da mal gut gegeneinander austoben können. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch ein spannendes Matchup wird.
Ja. Ja, vor allem Witherspoon hat ja wirklich ein überragendes Match zuletzt.
Ja, also sehr gut gegen die 49ers gespielt, viel aufgelegt, viel assisted und ich glaube nachher auch einen der Gamebälle bekommen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
Ja. Vor allem, das ist, als Corner willst du eigentlich nicht auffallen. Ich meine, er als Nickel ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, also mit seiner Rolle in der Defense, aber er fällt halt in coolen Momenten auf und da macht das richtig gut und dann siehst du halt den Rest des Spiels nicht, weil er halt einfach seinen Receiver dauerhaft gedeckt hat. Also genauso willst du es eigentlich haben.
Ja.
Und richtig cooles Spiel von ihm.
Auf jeden Fall.
Ich muss noch sagen, weil du gemeint hast, dass man, dass die Seahawks-Defense einfach, der die angekommen ist in der Saison und auch irgendwie wahrscheinlich die richtigen Adaptionen durchgeführt hat. Ich habe jetzt auch gelesen, dass sie rein statistisch gesehen wesentlich weiter aufgeleint waren, was die Ends und die Edge-Rusher betrifft gegen die 49ers, als noch im ersten Aufeinandertreffen. Bedeutet, man hat darauf reagiert, dass man den Outside-Run nicht stoppen konnte, dass gerade diese Outside-Zone, um vielleicht tiefer reinzugehen, noch von den 49ers ein sehr starkes Laufkonzept einfach ist. Und das hat man halt ziemlich abgedreht damit. Und man hat halt McCaffrey damit hineingedrängt in die Box.
Es ist halt ein bisschen wild, dass einem das dann nach der ersten Niederlage auffällt, weil die Outside-Zone der 49ers seit ungefähr Kyle Shanahan in San Francisco ist, das Aushängeschild der 49ers ist. Also das ist jetzt eigentlich nicht so schwer zu erkennen. Aber
Stimme ich dir zu, aber man muss trotzdem zugutehalten, dass man versucht, Dinge anders zu machen.
Und nicht, ja, auf jeden Fall, klar.
Man versucht nicht, die gleichen Dinge besser zu machen unbedingt, sondern man versucht auch, Dinge einfach anders zu machen. Und das gilt fürs Playcalling, einfach für die Exekution, aber auch dann für den Kader. Also wir haben jetzt die letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, aber es ist dann halt auch so, dass gesagt wird, okay, Tyrell Dodson, der passt nicht nur 100% ins Team hinein, wir schauen uns anderweitig um. Und
Linebacker ist ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich auch noch auf das Thema kommen, Kyler Murray auch als Rusher eine echte Waffe. Wie siehst du das? Wie kann man Kyler Murray da am besten in Schach halten? Wir haben früher immer schon mal mit Jordan Brooks als Spy quasi gearbeitet. Siehst du so eine Option auch für realistisch jetzt bei uns in unserem Defense-Konzept?
Ja, ich glaube trotzdem, dass der Key ist, dass wir, also bei Kyler Murray ist es ganz schwierig, selbst wenn du dem einen Spy gibst, also wirklich einen Defense-Spieler, der nur auf ihn aufpasst und auf ihn reagiert, wird es trotzdem schwierig, weil einfach seine Athletik so stark ist. Also ganz interessant, perfekte Überleitung, nämlich zu etwas, was ich vorhin schon ansprechen wollte. Das ist der Spieler in der NFL, der mitunter die meisten Yards pro Run hat, also im Schnitt. Also man kann dann so ein bisschen sagen, okay, ein Drake May hat ein bisschen mehr, der hat aber auch nur 28 Runs. Also wenn man wirklich sagt, wer hat wirklich eine solide Anzahl an Laufversuchen, dann ist er ganz vorne mit dabei mit im Schnitt 8,1 Yards pro Lauf. Und das ist halt, da wirst du es nicht nur hinkriegen, vermutlich mit einem Spy. Es könnte eine Variante sein. Ich denke aber, wir müssen mehr Druck bekommen und vor allem das Contain halten, hast du auch gesagt. Das ist vielleicht auch ein ähnlicher Gameplan wie gegen die 49ers, auch wenn es nicht unbedingt dieselbe Offense ist. Aber auch ein Brock Purdy hat uns ziemlich viele Kopfschmerzen bereitet, schon wieder, leider mit seinen Runs. Weniger, ja, aber schon wieder.
Ja, zumal auch der einfach athletischer ist, als man das gemeinhin annimmt. Und Kyler Murray natürlich da nochmal eine ganze Kategorie oben drauf legt. Also es ist ja wirklich absurd, wenn man sich das anguckt, wie schnell der ist und wie wendig und flink eben auch. Also nicht nur schnell auf Enddistanz, sondern eben auch sehr, sehr schnell im Kopf und sehr schnell mit den richtigen Entscheidungen und richtigen Richtungswechseln.
Ja, von mir jetzt hat er die perfekte Balance zwischen diesem Spiel. Also er ist jetzt ein Quarterback, der extrem gut laufen kann. Und das macht es halt auch schwierig dann zum Verteidigen. Der 371 Rushing Yards und 4 Touchdowns über dem Boden.
Ja.
Das ist halt wirklich eine Waffe. Das ist nicht so ein Brock Purdy, der setzt man auch ein bisschen drauf, dass der mal laufen kann, aber das ist jetzt nicht der Fokuspunkt eines Spiels. Das ist nice to have und ein bisschen obendrauf. Aber ein Kyler Murray, das ist ein Fokuspunkt der Offense, dass dieser Quarterback laufen kann.
Und es ist eben auch nicht das Lamar Jackson-artige oder Josh Allen-artige mit dem Kopf durch die Wand, sondern es ist eben sehr clever. Es ist, du siehst, welche Entscheidungen in seinem Kopf ablaufen und dass er sehr häufig die richtigen Entscheidungen trifft und die eben nicht mit Gewalt durchsetzt, sondern einfach flink an den Verteidigern vorbeikommt. Und das macht das Ganze natürlich auch noch mal schwerer, weil du nicht mit Gewalt antworten kannst. Das würde dich im Endeffekt nur zurückwerfen an der Stelle.
Ja, kann ich so nur unterstreichen. Es ist irgendwie ein Spagat, den man da schaffen muss. Wird sicherlich keine leichte Aufgabe. Und vor allem die Seahawks Defense muss beweisen, dass sie tacklen kann. Also das ist ja so allgemein ein Thema. Das gab mal bessere Spiele, mal schlechtere. Jetzt gegen die 49ers zum Beispiel hat man ja das Run-Game sehr gut im Schach halten können. Aber ein James Conner, du hast es angesprochen, der ist after contact halt super, super stark. Also rein statistisch ist der in einer Liga mit Derrick Henry, einem Montgomery, einem Josh Jacobs. Also ja, und der hat mit J.K. Dobbins und Najee Harris die meisten Broken Tackles der gesamten NFL.
Ja, ja.
Muss ich sagen, er ist sehr underrated. Also ich persönlich habe ihn auch nicht so am Schirm, bin ich der allergrößte Fan. Jetzt kommt er noch dazu, dass der auch fast 250 Receiving Yards auch noch hat.
Und damit dann eben auch eine Allzweckwaffe.
Definitiv. Yes, ganz genau.
Ja, ist tatsächlich erstaunlich, weil über ihn natürlich nicht so viel geredet wird, oder gefühlt zumindest bisher nicht so viel geredet wird, aber die gesamte Cardinals Offense, glaube ich, einfach noch so ein bisschen underrated in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Du hattest jetzt ganz am Anfang beim State of the Gegner mal angesprochen, dass die Cardinals in der Saison spielen, die eigentlich so kaum jemand erwartet hat bisher. Und dass einfach ganz, ganz viel schon den einen Schritt weiter aussieht, als man gedacht hätte. Weil, dass sie immer noch im Rebuild sind, das wissen wir alle. Und dass sie da auf dem richtigen Weg sind, konnte man auch in der letzten Saison vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle sehen. Aber da haben sie jetzt eben einen richtigen Schritt gemacht. Und das ist, glaube ich, für viele überraschend gekommen. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Wir werden es offensichtlich sehr intensiv beobachten können.
Vor allem auch die Defense, also das ist halt eben der Punkt. Also die Offense hat man vielleicht eher noch als neutraler Zuseher gedacht, ja, gute O-Line, also sieht zumindest auf dem Papier gut aus, vor allem zwei solide Tackles. Für die Seahawks-Fans vielleicht nochmal kurz Evan Brown, der ja vielleicht noch als Seahawks-Center im Kopf ist, der spielt am Left Guard momentan.
Ja.
Er spielt auch gut. Es gibt hier keinen O-Liner, der wirklich schlecht ist. Das ist das Interessante. Es gibt so oft Teams, schaue ich mir das im Vorhinein an von der Preview, und da gibt es die eine oder andere Schwachstelle. Gibt es jetzt bei den Cardinals nicht wirklich. Es ist natürlich nicht jeder ein All-Pro-Level, aber da ist jeder zumindest gut. Und das macht einen riesen Unterschied. Und vor allem im Pass-Blocking sind die Cardinals halt sehr stark. Und wird eine echte Herausforderung werden für die Seahawks Defense. Aber Mike McDonald hat ja auch gezeigt, dass er durchaus adaptieren kann. Und ich fand es zum Beispiel auch cool, dass er wirklich oftmals so schwere Jungs, einen Roy Robertson Harris zum Beispiel, eigentlich auf Edge rausgestellt hat. Man hat dann weiter außen nochmal Outside Linebacker teilweise gehabt, aber man wusste, dass McCaffrey gestoppt werden muss, zumindest über außen, und man hat eine Antwort gefunden, die ja einfach funktioniert hat.
Ja, definitiv. Okay, haben wir noch was zum Thema Seahawks Defense gegen Cardinals Offense?
Allgemein noch ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, vielleicht so ganz zum Abschluss. Die Cardinals Offense ist einfach auch, was Conversions angeht, extrem stark. Also egal ob bei Third Down oder in der Red Zone allgemein, es ist eine starke Offense, die den Ball bewegen kann. Umgekehrt in der Defense, vielleicht so ein bisschen den Rahmen zu schließen, in der Defense tut sich die Cardinals Defense tut sich bislang noch schwer, Third Downs zu stoppen. Da sind sie wirklich schlecht, aber umgekehrt die eigene Offense macht es wiederum gut, und das können lange Drives auf beiden Seiten des Balles werden.
Auf jeden Fall, ja. Und kann mir auch gut vorstellen, dass es ein Spiel ist, was knapp ausgeht, aber um die Tipps widmen wir uns jetzt gleich im Two-Minute-Warning.
Yes.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, dann schieß direkt mal los. Was tippst du?
Ja, wie du gesagt hast, könnte ein enges Spiel werden. Glaube ich auch, dass es wird. Ich habe auf ein 27-24 für Seattle getippt. Knapper Sieg, sind wir gewohnt, ein bisschen unter Spannung zu stehen das ganze Spiel über. Aber ich finde, ein Sieg ist deutlich machbar.
Ich habe auch das Gefühl, dass es einen Sieg gibt. Ich glaube, das Heimspiel gewinnen wir. Das Auswärtsspiel könnte schwerer werden in 2 Wochen. Zumal dann ist natürlich auch immer noch mal die Coaches noch mehr Zeit für Adjustments haben. Ich tippe ein 28-21 für die Seahawks und auch vor allem nichts, was sich sehr spät erst entscheidet, sondern vielleicht auch vorher schon sichtbar ist, mit deutlicher Führung in die Halbzeit zu gehen und ähnliches. Da bin ich ganz guter Dinge gerade.
Perfekt.
Okay, dann können wir zum Abschied noch sagen, dass das Spiel am Sonntag um 22.25 Uhr angepfiffen wird. Die Pfeifen von RTL haben sich dazu entschieden, dass sie lieber 49ers gegen Packers zeigen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Nein, Quatsch, das ist natürlich ein sehr interessantes Matchup auf jeden Fall in der NFC. Aber unser Spiel wäre auch super spannend gewesen, Division-Duell. Da haben wir wahrscheinlich die Popularität der beiden Fanlager den Ausschlag gegeben. Genau, aber das Spiel ist daher nur auf dem Game Pass sehbar. Und wir freuen uns total drauf, da am Sonntag das beobachten zu können und hoffentlich auf den Sieg hinfiebern zu können. Und dann würde ich sagen, lass uns in die Verabschiedung gehen, und das tun wir wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.